Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten kann grundsätzlich gefährlich sein. Das ließ sich noch nie völlig vermeiden, wenn man zum Beispiel aus Krisen oder gar Kriegsgebieten berichtet. Aber es gibt immer mehr Orte, die man streng genommen so tatsächlich nicht nennen kann, in denen die Arbeit behindert wird und in denen die Arbeit gefährlich sein kann. Jüngstes Beispiel ist ein Fall aus Kroatien. Dort hat ein Journalist der Berliner Zeitung Tagesspiegel recherchiert, Sebastian Leber. Er hat recherchiert an der Grenze zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina und ist da festgenommen worden. Die kroatischen Behörden haben ihm Schlepperei vorgeworfen. 24 Stunden war er in Haft. Der ist wieder freigekommen. Übrig geblieben ist inzwischen ein Bußgeld von 300 Euro. Aber der Fall hat sich zugetragen in einem EU-Land, einem offiziell demokratischen Land, in dem es Meinungs- und Pressefreiheit gibt. Und deshalb wollen wir diesen Fall zum Anlass nehmen, um über die Behinderung von Journalistinnen und Journalisten mit Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen zu sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Resch.
Schönen guten Morgen, Herr Kassler.
Wie beurteilen Sie nun, also Ihre Organisation, diesen Fall in Kroatien? Ich meine, man kann das, wenn man sich nun ganz neutral anstellt, auch für ein Missverständnis halten. Die Behörden behaupten ja, der hätte da gar nicht als Journalist gearbeitet.
Ja, das behaupten Sie richtig. Da steht die Aussage von Sebastian Leber entgegen, an dessen Aussage man erstmal nicht wirklich Grund hat zu zweifeln. Wir als Reporter ohne Grenzen verurteilen diese Festnahme durch die Polizei. Und vor allem auch die zunächst gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe. Da standen ja drakonische Strafen im Raum. 8 Jahre Haft steht auf diesem Vorwurf des Menschenschmuggels. Wir freuen uns dann gleichzeitig, und das haben wir glücklicherweise aus dem EU-Land Kroatien häufiger gehabt, dass die Staatsanwaltschaft am Ende nicht diese Vorwürfe und vor allem auch die Rhetorik der Polizei gegenüber Journalisten und Journalistinnen aufgenommen hat. Es ist ganz klar, dass die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf hat, zu erfahren, was da passiert. Und Sebastian Leber ging es ja um mögliche Beweise zu diesen möglichen illegalen Pushbacks von Flüchtenden durch die Behörden.
Aber das ist ja sozusagen Glas voll halb leer. Das zeigt, dass das Justizsystem offenbar überwiegend funktioniert in Kroatien. Aber dass Journalistinnen und Journalisten festgenommen werden während einer Recherche, kannte man ja bisher doch eher aus weiter entfernten Ländern mit anderen Systemen. Ist das ein Gesamteindruck auch Ihrer Organisation, dass so Behinderung von Journalisten, wenn die über unliebsame Dinge berichten wollen, dass das zunimmt auch in Europa?
Ja, leider schon. Ja, also wir beobachten definitiv, und das gilt gleichermaßen auch für Deutschland, das gilt jetzt für Kroatien, das gilt vor allem auch für Polen, vielleicht können wir da nachher noch drüber sprechen, eine ziemlich hohe Aggressivität gegenüber Menschenschaffenden. Teilweise, das gilt jetzt für Deutschland, weniger auch seitens der Politik, also jetzt mal in Anführungszeichen von oben sozusagen ein bisschen geschürt. Also da kommt es zu physischen und psychischen Attacken, zu Drohungen, ganz viel im digitalen Raum auch. In Kroatien haben wir teilweise Todesdrohungen erlebt. Und da braucht es eine starke und vor allem stärkere Zivilgesellschaft, die sich dagegen wehrt. Und da ist im Moment ein bisschen unsere Sorge von Reporter ohne Grenzen, wenn man auf ganz Europa guckt.
Wir können ja sofort nach Polen gehen. Was Sie sicherlich jetzt aktuell meinen, ist die Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus, wo nicht nur Belarus, das ist eine Diktatur, sondern auch die polnische Regierung sagt, da wollen wir gar keine Journalisten haben. Offiziell lassen wir das nicht zu. Wie geht man damit um? Ich meine, die Frage ist ja schon, sollte man dann als Journalist trotzdem hin und sich da irgendwie anschleichen?
Ja, das ist tatsächlich ein Dilemma, ne? Also aus unserer Sicht, und wir haben das natürlich leicht zu sagen, ich sitze gerade hier in meinem Büro, man muss berichten. Wenn man nicht möchte, dass die Behörden in der Dunkelheit dieser Sperrzone, die dort eingerichtet wurde, mit den Flüchtenden umgehen, die sie möchten, dann muss man alles daran setzen, an Informationen zu kommen. Sonst kommen die Nachrichten am Ende aus der Sperrzone entweder von den offiziellen Stellen oder von den Quellen aus sozialen Medien und beides muss unabhängig überprüft werden. Es ist aber schwierig. Also man muss wirklich feststellen, dass unabhängige Informationen aus dem Grenzgebiet kaum noch zu bekommen sind. Und ich kann jetzt auch nicht guten Gewissens aufrufen, dorthin zu fahren, ne? Journalisten und Journalistinnen, und mit dem Risiko das Risiko eingehen, verhaftet zu werden dort. Aber ja, man könnte vielleicht versuchen, über die sozialen Medien mit den Personen, die dort ausharren, in Kontakt zu treten. Dann hat man natürlich das Problem der Verifizierung, ne? Man muss die gemachten Angaben möglichst unabhängig überprüfen können. Man kann sich im Umfeld des Sperrgebiets bewegen und mit Menschen sprechen, aber auch da gab es in letzter Zeit Übergriffe, ne? Und ich habe den Eindruck, dass es häufig mehr, und das ist ein sehr deutlicher Eindruck, und das hat auch der Fall von Sebastian Leber in Kroatien bewiesen, nicht mehr um Journalisten oder Journalistinnen geht, die angeblich oder tatsächlich Gesetze verletzt haben, sondern es geht eben vor allem darum, mit allen Mitteln unabhängige Berichterstattung zu verhindern letztlich.
Wie gehen denn die Redaktionen, also die Auftraggeber solcher Recherchen in Deutschland damit um? Ich meine, die stehen ja auch vor einem Dilemma. Einerseits müssen sie ihre Mitarbeitenden ja schützen, dürfen die nicht unnötig in Gefahr bringen. Andererseits können sie auch nicht sagen, dann geben wir denen Recht, die das so stark behindern und verzichten auf die Berichterstattung.
Vollkommen richtig, gute Frage. Also es hat noch eine andere Ebene, die Absicherung. Es ist definitiv wichtig und die meisten Redaktionen in Deutschland machen das auch gut, sich hinter ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu stellen und vor allem auch hinter die Freien. Gerade Auslandsberichterstattung ist ja oft an freie Mitarbeitende ausgelagert. Und manchmal beobachten wir, dass die Redaktionen dann diese oft auch sehr nahen Recherchen, eben nah am Thema sich befindenden Recherchen gerne nehmen, aber sich um die Sicherheit auch im Vorfeld, also ich denke da an Rückhalt, Sicherheitsbriefings, im Zweifelsfall auch die Zusage, finanziell was zu tun oder ein Journalist oder eine Journalistin, salopp gesprochen, rauszuhauen, manchmal so ein bisschen fehlt. Aber klar, Sie haben es angesprochen, es geht vor allem darum, welches Risiko also gehen wir ein, welche Berichte wollen wir noch, aber im Grunde muss das Ziel sein, möglichst nahe Berichte zu bekommen, bei jeder Abwägung gegenüber dem Risiko oder auch, dass vielleicht ein Journalist oder eine Journalistin wieder nach Hause kommt, ohne eine Recherche im Gepäck.
Sie haben es ja schon angedeutet, wir müssen da nicht nur mit dem Finger auf andere Länder zeigen. Feindseligkeit gegenüber Berichterstattenden und damit verbunden ja auch Einschränkung der Pressefreiheit, das gibt es längst auch hier in Deutschland, ne?
Ja, genau. Also vor allem im vergangenen Jahr haben wir einen enorm starken Anstieg an Übergriffen auf Journalisten und Journalistinnen beobachtet, so viele wie noch nie zuvor in Deutschland. Und das ging in diesem Jahr weiter von der Menge vielleicht ein bisschen niedriger. Die meisten dieser Übergriffe sind auf Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, also diese Anti-Corona-Demonstrationen geschehen. Also ja, wir sind in Deutschland da auch weit nicht mehr das Musterland. Wir sind ja auch aus der Spitzengruppe in dem Reporter ohne Grenzen Ranking rausgefallen. Haupt- und fast einziger Grund waren der Hauptgrund waren diese Übergriffe gegenüber Medienschaffenden. Ja, und auch da haben wir das Problem, schicken wir Journalisten und Journalisten dahin, klar, müssen wir. Aber ich kann irgendwie auf der persönlichen Ebene verstehen, wenn ein Kollege oder eine Kollegin sagt, ganz ehrlich, wenn ich den Auftrag nicht bekomme, wenn die Redaktion mich nicht anruft, bin ich da gar nicht so traurig drüber. Ne? Aber das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen.
Zum Schluss noch eine Frage, das ist nichts Neues, aber es gibt ja neben all dem, was wir schon besprochen haben, noch einen anderen genialen Weg, wie man journalistische Arbeit behindern kann, den Rechtsweg. Ja. Haben Sie da den Eindruck, weil ich zeige hier nicht mit dem Finger und ich meine auch nicht das Haus, für das ich jetzt gerade arbeite, aber manchmal den Eindruck habe, da sind manche Redaktionen auch sehr feige. Sobald eine einstweilige Verfügung kommt, was juristisch mehr so ein Schreckschuss ist, das muss man gar nicht so ernst nehmen, aber sobald eine einstweilige Verfügung kommt, ist gleich Schluss. Ich meine, das ist Teil der Pressefreiheit, das darf einen ja jeder verklagen, aber muss ja deshalb nicht aufhören zu berichten, oder?
Ja, klar. Und das ist genau das, Sie haben es ja auch angedeutet, was diese strategischen Klagen bewirken sollen. Sie sollen die Redaktionen binden, sie sollen finanzielle Mittel vor allem auch binden. Und da sind wir vielleicht beim springenden Punkt. Es ist viel teurer, mich gegen so eine Klage zu wehren auf juristischen Wege, auch wenn ich im Recht bin, natürlich, als zu sagen, pass auf, wir haben das berichtet, das ist in der Welt, lass gut sein. Ne? Aber da sind wir bei dem Thema der finanziellen Ausstattung. Da steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch ein bisschen besser da. Aber die Ausstattung muss in den Redaktionen da sein, um eben auch solche Schreckschüsse, Warnschüsse eben ein bisschen elegant und mit ruhigem Gewissen zu umschiffen. Weil das nimmt europaweit zu, diese strategischen Klagen. Das haben wir auf jeden Fall beobachtet und auch in Deutschland.
Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen im Deutschlandfunk Kultur über die, so möchte ich das jetzt mal leicht ironisch nennen, große Vielfalt an Möglichkeiten, journalistisches Arbeiten einzuschränken. Herr Resch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Kattel.